Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und die Einführung. So lange braucht man es eigentlich auch gar nicht zu machen, denn es kommt ja wahrscheinlich darauf an, was ich Ihnen hier erzähle. Ja, freut mich, dass ich hier bin und die Thematik heute interessiert mich besonders, weil ich mich seit 1995 spätestens mit nachhaltiger Entwicklung beschäftige, teilweise auch empirisch und vom eigenen Engagement her und als Zukunftsforscher mich natürlich auch mit entsprechenden Themen beschäftige. Ich will etwas allgemeiner einsteigen. Der Kollege Schüll, der auch gerade eingetroffen ist, wird ja dann noch mal von einer etwas anderen Perspektive auf die Thematik eingehen. Vielleicht eine ganz kurze Werbephase. Das Institut, wo ich tätig bin, gibt es seit 1981. Es ist eines der wenigen, die sich dezidiert mit wissenschaftlicher Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum beschäftigen. Es gibt bei uns drei Cluster. Das erste Cluster ja, leite ich oder koordiniere ich mit einer Kollegin, Zukunftsforschung und Partizipation. Wichtig scheint mir noch der Hinweis darauf, dass wir beteiligt sind an dem Netzwerk Zukunftsforschung, wo sich im deutschsprachigen Raum ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan haben, die sich mit wissenschaftlich fundierter Zukunftsforschung beschäftigen. Das ist eigentlich sehr förderlich. Ich habe dazu auch noch was mitgebracht, Herr Schüll vielleicht auch. Es gibt da eine Publikation, wo wir mal zusammengestellt haben, welches die Gütekriterien und Standards sind für eine gute und fundierte Zukunftsforschung. Das können wir nachher vielleicht noch rumgehen lassen. Ich habe ein paar Exemplare mitgebracht. Dann gibt es, der Hinweis kam auch schon, ein Masterstudienprogramm an der FU Berlin. Das dauert 4 Semester und ist eigentlich, glaube ich, sehr erfolgreich und ein wichtiger Motor für die Entwicklung der Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum. Und wir als IZT sind auch Mitglied im World Future Studies Federation, was eine internationale Vereinigung darstellt. Ja, womit haben wir es zu tun, wenn wir von Trends oder Megatrends sprechen und so weiter? Wir haben es zu tun mit Gesellschaften, mit Kulturen, die, und das zeigen diese Zitate oder diese Hinweise, permanent in Bewegung sind. Und etwas, was permanent in Bewegung ist, zu definieren oder dort Stichworte herauszufinden, wie die jeweiligen Systeme strukturiert sind, was wesentliche Elemente darstellt, das ist natürlich für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler die zentrale Herausforderung. Umso mehr, wenn man versucht, in die Zukunft gewissermaßen zu blicken. Das heißt hier, das sind Beispiele aus verschiedenen Kulturkreisen, wo sich verschiedene Leute mit gesellschaftlicher Entwicklung befasst haben. Also die erste Aussage von Heraklit, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ähnliche Aussagen gibt es aus dem chinesischen Kulturbereich und so weiter. Also das ist Ihnen ja wahrscheinlich alles bekannt. Und die Herausforderung, wie gesagt, besteht nun darin, das irgendwie in Worte zu fassen oder in Modelle zu fassen. Und hier kann man nochmal einen Rückgriff machen auf menschliche Existenz. Wie viele andere Lebewesen, glaube ich, geht es bei menschlicher Existenz um Sicherung von Lebensbedingungen. Und von daher ist gewissermaßen das Interesse an der Zukunft so etwas wie eine anthropologische Konstante. Das heißt, das Denken ans Morgen, wie explizit oder implizit auch immer, ist Bestandteil menschlicher Entwicklung, auch gerade wenn man das als Kollektiv, als gesellschaftliche Entwicklung ansieht. In Bezug auf Vergangenheit ist es relativ einfach, aber auch nicht zu einfach. Man hat das Gedächtnis. Gegenwart, das ist das Bewusstsein, also die Überlegung, wie sieht das heute aus, welches sind die wichtigsten Strukturen, Triebkräfte und so weiter. Wenn es dann aber um die Zukunft geht, sind wir eigentlich herausgefordert durch eine sehr große Ungewissheit. Aber damit umzugehen, das ist genau die Herausforderung für Zukunftsforschung. Und hier ein Zitat von unserem früheren Gründungsdirektor und langjährigen Direktor Professor Kreibich. Der hat einmal geschrieben, man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Das ist sicherlich richtig. Aber, und jetzt kommt gewissermaßen die Herausforderung für Zukunftsforschung, aber man kann wissenschaftliches Zukunftswissen erarbeiten und nutzen, um zukünftig besser zu erfassen, und zwar mögliche, wahrscheinliche und wünschbare Zukünfte. Und in einem partizipativen demokratischen Prozess darauf hinarbeiten, dass Katastrophen vermieden werden und das Beste realisiert wird. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung, auch vielleicht die Philosophie des IZT in Berlin. Und ich habe jetzt zwei Beispiele, die ich Ihnen kurz zeigen will, dafür, dass es in der Geschichte eigentlich immer schon Versuche gibt, sich Vorstellungen zu machen, wie gesellschaftliche Entwicklung aussieht und welche Verlaufsformen, welche Muster geschehen. Also hier, das ist mit das bekannteste Beispiel wahrscheinlich von Jean Fourastier, der die großen damals noch drei Sektoren wirtschaftlicher Entwicklung dargestellt hat. Also der primäre Sektor, Kohle, Basis, Industrien und so weiter, dann sekundärer Sektor und dann der tertiäre Sektor. Mittlerweile gibt es den quartiären Sektor und so weiter. Das heißt, es sind alles Versuche, gesellschaftliche Entwicklung einzuteilen in bestimmte Kategorien. Das nächste ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, das Konzept der langen Wellen von Kondratjew. Auch das kommt gewissermaßen aus der Ökonomie, wo auch hier dann der Versuch gemacht wurde, rückblickend allerdings zu überlegen, welche wirtschaftlichen Entwicklungen, welche Konjunkturen gab es denn in der menschlichen Geschichte, insbesondere seit der Industrialisierung. Und dort hat Kondratjew festgestellt, dass es bestimmte zentrale Technologien waren, die für diese Zyklen gesorgt haben. Aber das ist natürlich auch nur ein Modell, sich dieser komplexen Geschichte und Entwicklung zu nähern. Sie sehen dann rechts der Versuch, so ein bisschen nach vorne zu gucken, der sogenannte fünfte Kondratjew. Da gibt es unterschiedliche Diskussionen. Drüber ist das Informationstechnologie oder Biotechnologie oder gibt es da nicht Gesundheitsökonomie und solche Sektoren, die von besonderer Bedeutung sein könnten. Das heißt also auch hier nochmal ein Beispiel dafür, Muster zu erkennen in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und jetzt komme ich zu dem Thema Megatrends. Hier der Hinweis auf den ersten Menschen, der das gewissermaßen als Begriff in die Breite getragen hat, der US-Amerikaner John Naisbitt. Und zwar hat er damit angefangen, schon in den 70er Jahren. Damals befanden sich die USA in einem extremen Umstrukturierungsprozess. Ich habe das teilweise vor Ort miterleben können, Deindustrialisierung und ähnliche Entwicklungen. Es gab ja auch andere Bücher von Alvin Toffler und so weiter, die sich mit solchen Veränderungen beschäftigt haben. Aber John Naisbitt hat dann in seinem 1982 veröffentlichten Buch zum ersten Mal diesen Begriff der Megatrends wirklich stark gemacht. Und seit der Zeit wird der Begriff auch mehr oder weniger verwendet. Er hat damals geschrieben, Megatrends are large social, economical, political and technological changes. They influence us for some time between 7 and 10 years or longer. Also eine sehr vorläufige Definition, aber er hat sich gewissermaßen auch an die Möglichkeiten herangetastet. Wenn man dann die Veröffentlichung von 1990 heranzieht, da schreibt er schon etwas differenzierter, und zwar Megatrends sind diese großen gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und technologischen Veränderungen, die entfalten sich langsam und üben, wenn sie erst einmal wirksam geworden sind, dann ihren Einfluss eine Zeit lang auf uns aus, zwischen 7 und 10 Jahren oder länger. Sie sind an Umfang und Intensität das, was ein Jahrzehnt an Veränderung leisten kann. Also wir sind heute etwas weiter, aber ich denke mal, man muss auch konstatieren, dass er gewissermaßen sich auch, wie gesagt, davor getastet hat, zu überlegen, Megatrends, wie kann man die beschreiben. Hier sind jetzt die Beispiele, die er damals in seinem Buch definiert hat und beschrieben hat. Also damals schon sehr stark in den USA in den 80er Jahren der Trend von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft, Computerisierung, ähnliche Dinge. Und ich will Ihnen das nicht im Einzelnen hier nochmal vortragen, aber das waren die Beobachtungen, die er gemacht hat. Wenn wir heute über Megatrends sprechen, und hier habe ich eine Abbildung aus unserem Hause, nutzen wir häufig diesen sogenannten Zukunftstrichter, um darzustellen, dass wir von einem Ausgangspunkt links angesiedelt dann immer weiter in die Zukunft gewissermaßen schauen, die aber dann immer umfangreicher wird. Das heißt, die Möglichkeiten, dass sich Veränderungen zeigen werden, sind vielleicht für die nächsten Tage oder Wochen nicht so umfangreich. Aber je mehr wir in die Zukunft gucken, umso größer wird gewissermaßen der Möglichkeitsraum. Und da besteht natürlich die Herausforderung, wie man sich diesen möglichen Zukünften, im Plural gesprochen, nähert. Und eine Möglichkeit, die wir durchaus auch am Institut nutzen, sind die sogenannten Megatrends. Dabei handelt es sich um Entwicklungslinien, ähnlich wie Nesbitt das schon beschrieben hat, die eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Struktur, ein gewisses Muster hergeben und so davon auszugehen ist, dass sie auch nicht nur die nächsten 1 oder 2 oder 3 Jahre wirksam sind, sondern vielleicht 10 oder sogar 20 Jahre, also eine gewisse Dauerhaftigkeit damit zusammenhängt. Ich habe hier ein paar Beispiele gebracht, die müsste man natürlich noch näher ausführen, warum und aus welchen Gründen diese Kategorien als Zukunftstrends oder Megatrends behandelt werden können. Aber das können wir vielleicht nachher noch kurz diskutieren. Wichtig ist, wie gesagt, diese Zukunftstrichter und nach rechts die relativ offene zukunftsmögliche Gestaltung der verschiedenen Aspekte. Und es gibt natürlich, wir haben das links nochmal dargestellt, die Chancen und dann die Risiken. Und wenn man, wie gesagt, nach rechts geht, öffnet sich der Trichter und der Möglichkeitsraum nimmt zu. Aber wie gesagt, durch diese Möglichkeiten, Megatrends zu benutzen in der Zukunftsforschung, gibt es hier gewissermaßen, also ich würde das als Pfade oder als Entwicklungslinien bezeichnen, in die Zukunft hinein. So, wir haben dann im Institut auch in der Diskussion mit vielen anderen Akteuren dann hier einige Merkmale zusammengestellt, die für uns heute eigentlich die Grundlage darstellen, eine Art Definition, was sind Merkmale für wirkliche Megatrends. Das geht einmal darum, dass es sich um eine Dauer handeln sollte. Also wir gehen davon aus, dass ein Megatrend mindestens 15 oder 20 Jahre, vielleicht sogar bis zu 30 Jahren dauern könnte. Hier stellt sich häufig die Frage natürlich, wann beginnt ein Megatrend und wann hört er wieder auf? Ich will nur ein Problem aufzeigen, Beispiel Urbanisierung. Historikerinnen, Historiker gehen natürlich zurück bis nach Mesopotamien. Damals kann man im Prinzip auch schon von Uruk und anderen Städten sprechen. Also eine gewisse Art von Urbanisierung gab es schon, seit die menschliche Entwicklung eintritt. Die Frage ist, wann tritt eine besondere Qualität ein? Und in Bezug auf Urbanisierung kann man sagen, dass die Intensität eine große Rolle spielt. Das heißt, die Beschleunigung und auch zum Beispiel die nächsten Kategorien, wenn man dahin die hinzuzieht, wird noch mal deutlicher, dass Urbanisierung heutzutage durchaus als Megatrend benutzt werden kann. Denn die zweite Kategorie, das zweite Merkmal ist die sogenannte Ubiquität. Das heißt, ein Megatrend bildet Signale in allen Lebensbereichen ab und nicht nur in bestimmten Segmenten von Gesellschaften. Hinzu kommt die Universalität, also ein Megatrend sollte möglichst nicht nur in einem Land oder in einem Kulturkreis zu beobachten sein, sondern möglichst in mehreren anderen Gesellschaften und Kulturkreisen ebenfalls. Das ist der Fall mit Urbanisierung. Ich war gerade ein paar Tage in Peking und wenn man dort die Entwicklung von Megacities ansieht, kann man wirklich nur noch staunen und wirklich zur Kenntnis nehmen, dass Urbanisierung ein mehr oder weniger weltweites Phänomen darstellt, mit dem man dann auch rechnen muss die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Megatrends sollten eine gewisse Robustheit aufweisen. Das heißt, es gibt wie bei jedem gesellschaftlichen Entwicklungsphänomen natürlich solche Trends oder Megatrends, aber natürlich auch immer wieder Gegenbewegungen. Beispiel Globalisierung. Der Gegenbegriff, der dann häufig verwendet wurde, war Regionalisierung oder Glokalisierung. Das heißt, das Bewusstsein von Menschen, hallo, ich bin zwar Erdenbürger, aber ich wohne in einer bestimmten Region, ich wohne in einem bestimmten Umfeld. Das heißt, das sind oft die sehr starke dialektische Prozesse und hier gewissermaßen das Merkmal Robustheit, dass trotz solcher Gegenbewegungen oder Gegenströmungen ein Megatrend durchaus seine Bewegung gewissermaßen beibehalten kann, also eine gewisse Stärke besitzt. Dann sollten Megatrends das Merkmal haben, dass sie einen gesellschaftlichen Wandel, eine bestimmte Dynamik, vielleicht auch eine bestimmte Richtung beschreiben. Und dann ist natürlich davon auszugehen, ich habe schon angedeutet, dass es eigentlich auch zu jedem Trend Gegentrends gibt. Die Megatrends sich gewissermaßen gegenseitig beeinflussen, positiv, negativ, also sich gegenseitig verstärken oder abschwächen und so weiter. Und genau das sind dann die Herausforderungen für Zukunftsforschung, mit dieser Komplexität umzugehen und Methoden zu nutzen, die gewährleisten, dass man das möglichst wissenschaftlich fundiert und sehr reflektiert dann auch machen kann. Ich will hier im Einzelnen nicht nochmal darauf eingehen, wie Megatrends gewissermaßen operationalisiert werden, aber wichtig sind diese Operationalisierungsschritte, die ich hier unten aufgelistet habe. Also erstmal kann man davon ausgehen, dass Megatrends Trends sind, einer bestimmten Qualität allerdings, wie ich ausgeführt habe. Diese Trends werden dann als besonders bedeutend angesehen, das heißt entsprechend der Kriterien, die ich skizziert habe. Diese Bedeutung muss expliziert und begründet werden, das heißt, es ist nicht beliebig. Allerdings muss offengelegt werden, wer diese Megatrends ausgewählt hat, vor welchem Hintergrund, und es muss offengelegt werden, nach welchen Kriterien diese Megatrends ausgewählt wurden. Das heißt, es soll eigentlich ein sehr transparenter, wissenschaftlich fundierter Prozess zustande gekommen sein, weil man dann auch die Möglichkeit hat, über das Für und Wider verschiedener Entscheidungen oder Einschätzungen dann miteinander ins Gespräch kommen zu können. Wichtig ist nochmal, das wurde eben eigentlich auch schon angedeutet, welche Funktionen haben denn Megatrends? Ich habe mit diesem Zukunftstrichter schon angedeutet, Megatrends sind der Versuch, gewissermaßen Schlaglichter in die Zukunft zu werfen. Und wichtig sind sie deshalb, wenn man sich die Frage stellt, für eine bestimmte Problemstellung, für eine bestimmte Herausforderung, welche Relevanz haben dann die einzelnen Megatrends? Und das verstehe ich auch bei Ihrem Projekt Energietrends so, dass es um die Energiewende geht und bei Ihnen speziell um nicht technische Trends. Und da ist es natürlich dann wichtig zu fragen, welche der vielen Entwicklungslinien, die man in modernen Gesellschaften beobachten kann, sind denn von besonderer Relevanz für die Energiewende? Und da muss man dann tatsächlich genauer hingucken. Und Sie haben ja das Thema gewählt oder die Frage, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend? Das wird ja nachher noch versuchsweise beantwortet. Ich denke, das ist genau die Herausforderung oder die Möglichkeit, die Megatrends bieten, dass man sich an diesen einzelnen Megatrends abarbeitet und jeweils genauer fragt, welche Effekte, welche Folgen kann man denn von den und den Megatrends erwarten für die Energiewende, ne? Und auch deren Zusammenspiel. Also ein Beispiel, Urbanisierung oder auch demografischer Wandel, da kann man relativ sicher bestimmte Entwicklungslinien erkennen, die für die nächsten 10, 20 Jahre relevant sein können. Und demografischer Wandel hat dann entsprechend für den Lebenswandel, für die Lebensstile, Konsummuster und so weiter einen wesentlichen Einfluss. Das heißt, sich das dann genauer anzuschauen im Team, möglichst multidisziplinär zusammengesetzt, das ist dann genau der Punkt, warum Megatrends dann so eine große Bedeutung haben können. Das Framing, also wie man einen Megatrend darstellt und begründet, führt halt dazu, dass Komplexität reduziert werden kann, also die Möglichkeitsräume etwas eingedampft werden können. Und der Umgang mit Megatrends dient auch der Unsicherheitsabsorption. Also gerade im Bereich der Politik, aber nicht nur dort, ist es natürlich so, dass Entscheidungen gefällt werden müssen, trotzdem man unsichere Daten hat für die zukünftige Entwicklung. Und von daher sind Megatrends eine Möglichkeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen und möglichst diese Unsicherheit zu reduzieren. Was aber wiederum Megatrends ermöglichen, das ist gewissermaßen die umgekehrte Logik, innerhalb eines Frames sind Optionen möglich. Das heißt, man kann durch Megatrends darstellen, welche Möglichkeitsräume erschlossen werden können. Das heißt, welche Kontingenzen eigentlich existieren und wo dann Politik nicht nur sagen kann, okay, das und das sind unsere Sachzwänge, sondern dass man eröffnen kann neue Möglichkeitsräume, indem man unterschiedliche Megatrends zusammendenkt und da vielleicht auch neue Chancen entdeckt durch bestimmte Globalisierungstrends oder ähnliche Dinge. Also von daher eröffnen Megatrends teilweise auch neue Möglichkeiten. Hier das Beispiel demografischer Wandel, was ich kurz angedeutet hatte. Da geht es darum, dass man genauer beschreibt, was diesen Wandel ausmacht. Möglichst auch empirisch fundiert, auch gerade im Bereich demografischer Wandel geht das mit statistischen Modellen natürlich auch, mit Prognosen sogar. Dann gibt es aber auch dort in dem Bereich verschiedene Indikatoren, die man heranziehen kann. quantitative Indikatoren, aber auch qualitative. Das heißt also Lebensstile, Konsummuster, die man da beschreiben kann und so weiter. Das heißt, hier wird eigentlich schon deutlich, welche Komplexität dahinter steckt. Und dann geht es natürlich dann darum, dass man Bezug nehmen kann auf schon vorliegende Diskussionen, auf vorliegende Studien. Ich habe hier erwähnt, die OECD, aber auch EU, Europäische Kommission kann man heranziehen oder natürlich Zahlen oder Prognosen von der UN. Wobei auch da wiederum genauer hinzuschauen ist, und deshalb hier der letzte Punkt, Effekte sind regional und lokal sehr unterschiedlich. Das heißt, dass man auch dort gezwungen ist, selbst wenn man jetzt sagen würde, der Megatrend demografischer Wandel ist für die Energiewende in NRW besonders wichtig, dann reicht diese Aussage natürlich nicht, sondern man muss genauer hingucken, also in welcher Subregion, von welcher Gemeinde, von welcher Kommune sprechen wir denn. Auch da gibt es dann die großen Unterschiede. Und dann kann man natürlich, was wir auch häufig machen, für die einzelnen Megatrends, Megatrendkarten oder genaue Beschreibungen heranziehen, um daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen für die Politik oder für andere Entscheidungsträger. Hier nochmal so ein kleiner Überblick, wie wir mit Megatrends umgehen. Also wenn man hier oben verschiedene Beispiele hat von Megatrends, jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, dann geht es ja darum, wie ich schon gesagt habe, dass man auch versucht zu verstehen, wie die gegenseitig wirken, aus welchen einzelnen Trends oder Subtrends sie gewissermaßen bestehen, wie die Umfelder strukturiert sind, also zum Beispiel politische Systeme oder kulturelle Systeme. Und die wichtige Frage, die sich daran anschließt, ist die nach den Akteuren. Also welche Akteure sind zum Beispiel treibende Kräfte für eine bestimmte Entwicklung? Welche Interessen stecken dahinter? Welche Kompetenzen, Kapazitäten, Handlungsressourcen und so weiter? Und dann kann man in dem Bearbeitungsprozess verschiedene Felder nochmal genauer beobachten, also in Bezug auf soziale Zusammenhänge, technologische Entwicklung, ökonomische Entwicklung und so weiter. Es ist also ein permanenter Reflexionsprozess. Wir machen das dann meistens partizipativ, indem wir unterschiedliche Stakeholder mit dazu holen. Aufgrund der Komplexität ist das absolut angesagt. Und wenn man sich vorstellt, wie jetzt bei Ihnen hier die Energiewende, hat der partizipative Ansatz dann nicht nur einen erkenntnistheoretischen Wert oder eine Funktion, sondern natürlich auch sehr starken Bezug auf Beteiligungsmöglichkeiten, auf Mitgestaltung. Das heißt, durch Partizipation kann man natürlich auch immer wieder eine Resonanz erzeugen und mitbekommen, welche Akteure sind nun jetzt besonders motiviert, besonders interessiert oder wo gibt es Vetokräfte. Und das macht dann auch nochmal sehr viel aus für die Entscheidung. So, und dann, also das ist, sieht vielleicht komplizierter aus, als es ist, aber es ist eine Art Cross-Impact-Analyse, eine Matrix, wo auch zum Beispiel dann durch Partizipation unterschiedlicher Leute dann Einschätzungen abgegeben werden können in Bezug auf hier zum Beispiel Konsummuster und hier dann Einzelkategorien bewertet werden, um eine erste Annäherung zu kriegen, welche Bereiche für Konsummuster besonders relevant sein können. Die können dann nochmal besonders untersucht werden, nochmal genauer betrachtet werden. Und das ist halt eine Möglichkeit, mit diesem komplexen Feld von Megatrends und Trends dann entsprechend umzugehen. So, das heißt also, dort werden dann Prioritäten gesetzt, eine Auswahl getroffen, um für die weitere Bearbeitung, auch für die Entscheidungsfindung, dann entsprechende Vorschläge machen zu können. Damit will ich es erstmal bewenden lassen. Wer sich besonders interessiert für diese ganze Thematik, habe ich hier noch drei Links gesetzt und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.